Ja, zum Anfang der Predigt erstmal eine Frage. Ihr habt euch sicherlich schon zumindest wenigstens erste Gedanken über den Urlaub dieses Jahr gemacht. Wohin soll es gehen? Und ich möchte euch mal bitten, euch zu melden. Also, wer will eher in die Berge? Ja, eins, zwei, genau. Benno, klar, gell? Als Bayer, genau. Gut. Wer möchte ans Meer? Ja, das sind schon mehr. Ja, so, das scheint die Mehrheit zu sein, ans Meer. Gut, sehr schön. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das machen auch viele, irgendwie so einen Städtetrip. So New York, Singapur, London, Paris. Ja, das sind die Feinschmecker. Und dann, wer fährt nach Peine? Peine. DJ macht Urlaub in Peine, sehr schön. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Was? Im Garten, okay. Da, also in Balkonien, bei den Kartoffelbauern, genau, alles klar, Möglichkeit. Also, wenn es jetzt geht darum, jetzt einfach mal so ohne konkreten Anlass, also jetzt nicht aus geschäftlichen Gründen oder irgendwie wegen irgendwelcher Familienfeiern auf den Kartoffelacker irgendwie da den Eltern zu helfen, sondern aus eigenem Antrieb irgendwo hinzureisen, dann suchen wir uns Orte aus, die irgendwie schön sind oder interessant. Also der Urlaub, das ist bei uns eine wichtige Auszeit. Runterkommen vom anstrengenden Arbeitsalltag, ein paar Gänge runterschalten, mal was anderes sehen, Erholung, neue Eindrücke, das sind die üblichen Erwartungen, die wir haben. Ja, das Neue Testament berichtet uns, dass auch Jesus sich aus dem Alltag zurückzieht. Allerdings geht es für ihn nicht nach Jerusalem oder Rom, es geht auch nicht auf den Hermon, das ist das Gebirge da in der Nähe, und auch nicht zu einem Tauchurlaub am Mittelmeer. Jesus geht in die Wüste. Und warum? Dazu erfahren wir jetzt etwas aus dem Predigttext, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Ja, Jesu Weg in die Wüste, das ist keine Dienstreise. Er ist dort nicht mit Johannes dem Täufer irgendwie verabredet. Er trifft sich auch nicht heimlich mit Nikodemus oder eventuell sogar mit dem hohen Priester. Jesus muss nicht in die Wüste gehen. Es ist der Heilige Geist, der ihn in die Wüste treibt. Und damit werden wir uns jetzt beschäftigen mit den Herausforderungen, vor denen Jesus und auch wir stehen. Der erste Punkt: herausgefordert in der Wüste. Ja, Jesus weiß, was ihn in der Wüste erwartet. Trotzdem geht er diesen Weg, geführt vom Heiligen Geist im Vertrauen auf seinen himmlischen Vater. Jesus geht freiwillig. In der Schriftlesung haben wir auch von zwei Menschen geführt, die ebenfalls in der Wüste landen am Ende, allerdings nicht freiwillig. Adam und Eva müssen nach dem Sündenfall den Garten Eden verlassen, das Paradies. Alles das, was danach kommt, kann für sie nur eine Wüste sein. Und wenn Jesus freiwillig in die Wüste geht, dann um Adam und Eva und ihr Nachkommen nachzugehen, um sich mit ihnen zu solidarisieren, um uns Menschen deutlich zu machen, dass er uns in den Wüstenzeiten unseres Lebens versteht, weil er selbst weiß, wie es einem in der Wüste ergeht. Weil die Wüste darum nicht der Ort der Gottesferne ist, können unsere Wüstenzeiten darum für uns eine Bereicherung unseres Lebens werden. Ich glaube dabei nicht, dass es Gott selbst ist, der uns in die Wüste schickt. Und dass er auch nicht derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass es Wüste in unserem Leben gibt. Aber er gibt uns die Zusage, dass wenn wir ihn lieben, uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Wir wissen, dass zum Leben auch Krisen gehören, Anfechtungen, böse Zeiten. Das ist die Gesetzmäßigkeit eines Lebens in einer Welt, die gefallen ist. Gott bewahrt uns nicht davor, in solche Situationen hineinzugeraten. Er lässt das zu, dass wir in die Wüste geraten. Aber unser Predigttext steht dafür, dass wir in den Krisen und Stürmen, in den Wüstenzeiten unseres Lebens nicht alleine ist. Weil Jesus dorthin gegangen ist, wo es weh tut. Jesus geht in die Wüste, um das verlorene Schaf zu suchen. Er ist in die Wüste gegangen, um dir nahe zu sein, um dich durch das dunkle Tal zu führen. Er geht dir voran, um dich durch die Wüste zu führen ins gelobte Land. Und darum, weil du in der Wüste nicht alleine bist, können die Zeiten, in denen du in der Wüste bist, für dich zum Segen werden. Dass du auf einmal irgendwann merkst, dass Engel dir dienen, so wie Jesus es am Ende auch merkt. Und das ist auch die Erfahrung, die das Volk Israel in der Wüste macht. Es ist eine harte Zeit für das Volk, eine Zeit voller Anfechtung, aber auch eine Zeit, in der sie merken, dass Gott auf besondere Art und Weise nahe ist, weil Gott selbst sein Volk voranzieht, tagsüber in der Wolkensäule und nachts in der Feuersäule. Er versorgt auch sein Volk mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser, immer dann, wenn es drauf ankommt. Und er bewahrt sein Volk vor allen Arten von Gefahr. Und im Nachhinein, wenn Israel auf diese Zeit zurücksieht in der Wüste, dann wird diese Zeit immer positiv geschildert. Also die Wüste wird als eine Zeit geschildert, in der man Gott nahe ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so auf die Krisen eures Zeiten, auf die Krisen eures Lebens oder da, wo es schwierig war, zurückschaut. Ganz oft habe ich dann erfahren, dass Gott auch irgendwie da war, auch wenn es schwierig war. Die Wüste, das bedeutet Klarheit. Du hast da keine Bäume und nichts, was dir irgendwie den Weg verstellt. Du kannst sehen, was gut ist und was böse ist und wer gut und wer böse ist. Im Predigttext sehen wir, dass es das nicht unbedingt einfacher macht. Nur das Wissen über Gut und Böse, das heißt noch nicht, dass ich auch die Versuchung an sich durchschauen kann. Aber das ist ja oft heute unser Problem, dass so die Trennlinie zwischen Gut und Böse, was mache ich, was ist richtig, was ist falsch, dass es oft nicht so eindeutig zu erkennen ist. Und vielleicht ist das ein Grund, warum Gott zulässt, dass wir während unseres Lebens in Wüsten hineinkommen, damit wir dann etwas von der Klarheit der Wüste wieder mit in den Alltag nehmen können. Wir mögen dann vielleicht erstmal nur die Gefahr sehen, die Gefahr für Leib und Leben, die Krise, das, was uns runterzieht. Aber das Zeugnis der Bibel ist an der Stelle eindeutig. So wie Gott sein Volk mit Manna versorgt, mit allem, was man zum Überleben braucht, so wie er Elia auf seinem Weg durch die Wüste zum Horeb stärkt, dass er dann 40 Tage und 40 Nächte ohne Pause laufen kann, so wird er auch dich in den Wüstenzeiten deines Lebens versorgen mit dem, was du zum Leben brauchst. Trotz allem, was an Schwierigkeiten auf dich zukommt. Der zweite Punkt, Ebenen der Herausforderungen. Ja, uns mögen die Versuchungen Jesu fremd erscheinen, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit, aus Steinen Brot zu machen. Man stellt uns nicht auf die oberste Zinne des Tempels, wie wir so in diesem Comicbild am Anfang gesehen haben, und mögen es auch nicht als eine Versuchung ansehen, wenn man uns auf den Mount Everest beamt. Aber es geht hier auch nicht zuerst um die Versuchungen in unseren Wüstenzeiten, sondern um Jesus und seine Versuchungen. Und in allen drei Fällen dreht es sich dabei um den Bereich Macht. Als Sohn Gottes hat Jesus Macht. Und der Teufel wünscht sich, dass Jesus diese Macht in egoistischer Weise einsetzt, um ihn auf seinem Weg zu schwächen. Ich mag mich fragen, ja, was ist das für ein Problem, wenn jetzt Jesus mal so einen kleinen er so eine kleine Zwischenmahlzeit hat und sich einfach mal aus Stein Brot macht. Aber hast du es noch nie erlebt, dass eine kleine, unwichtige Niederlage in deinem Leben dennoch weitere Niederlagen nach sich zog? Ich zumindest habe erfahren, dass einmal eben nicht keinmal ist. Es geht dem Teufel darum, Jesus von seinem Weg abzubringen. Ebenso, wie er es heute auch versucht, uns von unserem Weg abzubringen. Und das ist klar, ich rede jetzt ja nicht über so einen dunklen, rußigen Typen mit Ziegenfuß und Hörnern, den möchte ich ja nicht an die Wand malen. Aber das nicht, wir wissen nicht, wie der Teufel aussieht. Und die Bilder, die wir damit in Verbindung bringen, das hat etwas Mythisches, Märchenhaftes. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Macht dahinter sehr real ist. Wir tun gut daran, den Teufel ernst zu nehmen, aber natürlich auch nicht zu ernst, weil Jesus Christus gekommen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist stärker als der Teufel und Jesus ist unser Herr. Alles das, was heute noch von ihm kommen kann, das sind Rückzugsgefechte. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht zu naiv sein. Es gibt eine personale böse Macht in dieser Welt, die dem Willen Gottes entgegensteht, die Schlimmes auf dieser Welt anrichtet. Und dazu muss man nur in die Nachrichten schauen, dass so etwas reell ist. Und wie gut, dass wir auf der Seite des Siegers stehen dürfen. Es ist darum umso wichtiger, gerade an dieser Stelle auf Jesus zu sehen und von ihm zu lernen, weil auch wir versucht werden. Ja, bei der ersten Versuchung geht es um den Hunger. Das ist ja so stellvertretend für die elementaren Grundbedürfnisse. Und so ganz besonders elementar, das sehen wir hier bei den Neugeborenen, haben wir gerade gestern so gemerkt. Also wenn die Hunger haben, dann kriegt es die Umwelt mit, denn dann brüllen die. Und wir Erwachsenen sind dann natürlich zivilisiert, aber gerade dann, wenn es ums Eingemachte geht, dann können wir manchmal auch ungemütlich werden. Also Jesus hat eine lange Fastenzeit hinter sich und klar hat er Hunger. Und in dieser Situation trifft ihn die Versuchung. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also Hunger ist an sich normal, das ist nichts Schlechtes, aber hier wird der Hunger dazu benutzt, die Vollmacht Jesu in Frage zu stellen. Wie verhältst du dich in Situationen, wenn du Hunger hast? Also ist natürlich hier kein großes Problem. Also wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und es ist nicht schlimm, wenn du mal morgens deine Stullen zu Hause liegen lässt. Aber wie ergeht es dir dann? Also viele Menschen, die werden dann schlecht gelaunt, ungeduldig und dann manchmal lassen sie es auch ihre Umwelt spüren, wenn es so mit dem Grundsätzlichen nicht so hinhaut. Und dann irgendwie auf einer ganz bestimmten Ebene doch wieder, wie so ein kleines Baby, natürlich brüllt man dann nicht so, aber die Umwelt kriegt es auch mit. Schlafmangel, Hunger, Durst, Sex. Natürlich bist du dann nicht versucht, aus Steinen Brot zu machen, so wie Jesus. Aber auch bei uns können sich die Prioritäten in unserem Leben auf ungute Weise verschieben. Wenn wir satt sind, werden wir der Antwort Jesu immer aus vollem Herzen zustimmen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber in unserem Glauben, der sollte sich auch dann bewähren, wenn alles nicht optimal läuft. Und das gehört zum Menschsein mit dazu. Die Zeit im Garten Eden ist nun mal vorbei. Ja, wie gesagt, für Jesus wäre das eine Kleinigkeit, aus Stein Brot zu machen. Er hat die Vollmacht. Und das ist auch ein Aspekt der Versuchung, dass sie uns nicht nur in unseren Schwächen und unseren ungestillten Bedürfnissen ansetzt, sondern auch in Dingen, die wir gut können. Und dann kann ganz schnell, sage ich mal, etwas Gutes, eine gute Eigenschaft auf so runtergezogen werden. Dann wird zum Beispiel aus Großzügigkeit kann auch Verschwendung werden. Aus Sparsamkeit, da kann Geiz werden. Auf sich selbst achten wird dann Egoismus. Aus Demut kann Selbstverachtung werden. Aus Durchsetzungsfähigkeit kann Sturheit werden und aus Gelassenheit Gleichgültigkeit. Unsere Schwächen, das ist oft nur die andere Seite unserer Stärke und es ist darum wichtig, dass wir lernen, nicht immer alles zu machen, was wir machen können. Gerade in Situationen, wo es vielleicht darum geht, nur mal ganz schnell etwas zu machen. Hold my beer. Also ich mache das mal eben so. Wie schnell überschreitet man ungewollt eine kaum sichtbare Grenze? Jesus weist in solchen Situationen auf den Maßstab des Wortes Gottes hin, das uns dann Orientierung geben will. Die zweite Versuchung, die betrifft unser Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich denke, das ist eine Gefahr, in der wir heute in unserer Zeit stehen. Und die betrifft auch viele von uns. Also als ich ein Kind war, da war immer klar, wo gut und wo böse ist. Also man musste sich entscheiden, gut und böse. Also zwischen Russen und den Amis, zwischen Coke und Pepsi, zwischen Puma und Adidas, GH und Pelicano und so weiter. Das war immer ganz eindeutig unterteilt. Und es ist heute nicht mehr so. Die Welt ist nicht mehr so vorhersagbar. Im aktuellen Nahostkonflikt bezieht zum Beispiel die linke Tageszeitung Taz zum Beispiel sehr eindeutig Position für Israel. Das wäre vor 30, 40 Jahren, wäre das nicht passiert. Früher war viel, sehr viel vorhersagbarer und man muss heute aufmerksamer sein, immer wieder prüfen. Immer wird es auch eine Gegenmeinung geben, die sich Gehör verschafft, mit der du dich erstmal beschäftigen musst. Und wir sehen das ja immer erst so im Rückblick, ne? Also die Pandemie. Also man sieht vieles erst im Nachhinein, wie es wirklich ist. Und wir wissen im Rückblick, dass das Team Vorsicht nicht immer recht hatte. Die Schließung der Kindergärten und der Schulen, hatte im Nachhinein katastrophale Auswirkungen. Wir müssen feststellen, dass bei den Schutzmaßnahmen manchmal über das Ziel hinausgeschossen wurde. Aber im Rückblick ist auch klar, dass das Coronavirus eine echte Gefahr für Leib und Leben war, ganz besonders am Anfang. Und selbst heute ist die Gefahr nicht ganz gebannt. Und es ist natürlich anstrengend, immer wieder ganz genau hinschauen zu müssen und zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was stimmt und was stimmt nicht. Und da kommt die Frage auf, ja, worauf kann ich denn dann bauen, worauf kann ich mich verlassen? Manche sagen, ja, ich kann mich auf die Bibel verlassen, ich kann mich auf die Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes verlassen. Aber hier in dem Dialog sehen wir, dass man die Bibel auch falsch auslegen kann und dass es schlimme Konsequenzen haben kann, wenn ich einer falschen Auslegung folge. Und wir merken, das reicht nicht, einfach nur irgendwelche Bibelsprüche in den Raum zu werfen. Das geht immer auch um den Kontext. Die Bibel ist ein Buch, das ausgelegt werden will. Also nicht von einem Papst, sondern von uns zusammen als Gemeinde. Nicht die Bibel ist das irrtumslose Wort Gottes, sondern die Botschaft der Bibel. Das, was die Bibel transportiert, das Evangelium, die gute Nachricht. Es sind Menschen, die das Wort Gottes aufgeschrieben haben. Menschen, die mit der Brille ihrer Zeit formuliert haben. Und nur im gemeinsamen Gespräch über das Wort Gottes erkennen wir den Willen Gottes für uns heute. Und darum sind Hauskreise und das Bibelgespräch so wichtig, dass wir gemeinsam einen Ort haben, wo wir uns austauschen können über die Bibel. Dass wir nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen. Aber es ist auch so, man kann ja auch von beiden Seiten auch vorm Pferd fallen. Man kann im Gespräch über die Bibel auch ganz leicht eindeutiges zerreden und abschwächen. Ganz oft ist es so, dass die Bibel in ihren Aussagen eindeutig ist. Und das merke ich auch in meinem Leben. Ich muss eigentlich eher an den Punkten kämpfen, in denen ganz klar ist, was die Bibel sagt, als da, wo es vielleicht nicht so eindeutig ist. Die Bibel ist und bleibt ein Schatz in unserem Leben und die kann uns Orientierung geben. Aber es ist auch gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern da die Gemeinde haben. Die letzte Versuchung zielt auf die Ungeduld. Und natürlich ist es das Ziel, Jesu zu herrschen. Das ist sein Auftrag, die Welt, den Herrschaftsbereich Gottes zu holen. Dafür wird er Mensch und dafür wird er Baby, dafür wächst er auf, lernt lesen und schreiben, lernt einen Beruf und fängt sein Wirken an. Und in dieser Geschichte, das ist so am Anfang seines Wirkens. Und der Teufel bietet ihm hier eine Abkürzung an. Eine Abkürzung, die viel Zeit ersparen würde. Eine Abkürzung ohne Folter, ohne Leid, ohne Garten Gethsemane, ohne Kreuz und ohne Grab. Der Teufel als Herrscher dieser Welt bietet Jesus an, sich zurückzuziehen und diese Welt Jesus zu überlassen. Was für ein Vorschlag. Es könnte das Paradies auf Erden werden, mit Jesus als Kaiser in Rom. Das alles will ich dir geben, verspricht der Teufel. Und wie gut, dass diese Frage in der Klarheit der Wüste gestellt wird, in der auch der zweite Halbsatz deutlich ausgesprochen wird. Wenn du niederfällst und mich anbetest. In unseren überfrachteten und übervollen Alltagen wird dieser zweite Teil oft nicht so deutlich zu hören sein. Den Preis, den wir für etwas zu bezahlen haben. Wir sehen oft nur die Abkürzung, die Verheißung einer schnellen Lösung. Ja, mach das so, ganz toll. Das ist so ein bauernschlauer Vorschlag, der kommt uns zwar irgendwie so ein bisschen seltsam vor, aber ist doch kein Nachteil. Und naja, vielleicht das kleine Risiko kann man doch vernachlässigen. Aber es gibt letzten Endes Situationen, in denen gibt es keine Lösung des Verhandelns. Manchmal muss man Gut und Böse klar benennen. Manchmal ist jeder Kompromiss nach dem Motto, du hier und du hier, man muss sehen, wie man jetzt zusammenkommt, da ist schon jeder Kompromiss eine Niederlage für das Gute. Und die Klarheit der Wüste, die lässt dir erkennen, dass der Teufel nicht einfach auch nur gibt, sondern dass er auch eine Gegenleistung haben will. Und das ist natürlich klar, am Ende gibt es immer mehr als diese drei existenziellen Versuchen. Ich könnte jetzt noch was sagen über die Versuchung, habgierig, zornig, neidisch, träge oder maßlos zu sein, zu viel zu essen oder zu trinken, maßlos oder zu viel zu arbeiten, zu reden oder zu schlafen. Jesus will uns helfen, diesen Versuchungen zu widerstehen. Dafür geht er in die Wüste. Dafür ist er uns Vorbild, wie wir in der Nachfolge Anfechtungen in unserem Leben überstehen können. Und das sieht für jeden von uns anders aus. Und darum möchte ich dich jetzt einladen, darüber nachzudenken, wie das bei dir aussieht, wo du in deinem Leben versucht wirst. Situationen, in denen du verlierst, aber auch Situationen, in der du der Versuchung erfolgreich widerstehen konntest. Dafür dankbar zu sein. Ja, der dritte Punkt, nach der Herausforderung. Zeiten der Wüste sind hart. Und das können wir in dem Text daran festmachen, dass Jesus nach 40-tägigen Fasten mit einem Magen, der auf der Kniekehle hängt, vor der Versuchung steht, aus Steinbrot zu machen. Ich selbst stelle fest, dass ich, obwohl ich diese Geschichte gut kenne, obwohl ich dieses Vorbild von Jesus habe, dass für mich Zeiten in der Wüste oft Zeiten von Niederlagen sind. Und es ist gut, dass wir am Ende in der Wüste nicht uns selbst überlassen sind. Und wie gut, dass Jesus uns nachgeht, wie dem verlorenen Schaf, uns zurückholt und einen Neuanfang ermöglicht. Sein Weg in der Wüste endet nicht mit dieser Geschichte. Jesus geht den Weg weiter bis ans Kreuz. Da führen seine Fußspuren hin, um für unser Versagen, unsere Schuld zu sterben. Und weil Jesus das getan hat, ist ein Neuanfang möglich. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ein Neuanfang ist möglich, weil wir oft gerade auch darin angefochten sind, dass es eben keinen Weg zurück gibt. Aber gerade dafür stirbt Jesus am Kreuz, um uns einen Ausweg zu schaffen, aus den Sackgassensituationen unseres Lebens. Dein Versagen muss nicht das letzte Wort haben. Du darfst neu anfangen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dabei wieder fallen wirst. Aber egal, wie oft du fällst nicht aus der Gnade Gottes heraus. Gerade der Schmerz über dein Versagen ist ein gutes Zeichen dafür, dass Gott dich nicht aufgibt, sondern dass er dir die Hand reicht, um dich aus dem Labyrinth, in dem du dich verirrt hast, herauszuführen. Und von dieser guten Botschaft leben wir, und diese gute Botschaft lohnt es sich weiterzugeben, immer wieder neu. Amen.